Dienst ist ausgerottet in Israel. Der König war ja auch dort, der hatte ja nichts dagegen gehabt. Ist alles passiert. Und hat vielleicht gehofft, dass er ansteht jetzt, nachdem dass er Gott so gesehen hat und sie alle Gott erfahren haben, dass er für ihn einsteht. Er hat Hoffnung gehabt, dass alles anders würde im Volk Gottes. Denn es hat ja Gottes Eingreifen so hautnah erlebt, in übernatürlicher Art und Weise, wie das Feuer vom Himmel gefallen ist und das Opfer dort verbrennt hat. Und jetzt sehen wir den Elia ein paar Tage später völlig mutlos, verzagt, am Boden unter einem Wacholder- oder Ginsterstrauch in der Wüste liegen. Er stöhnt: Herr, ich kann nicht mehr. Mal schauen, vielleicht kommt es noch. Ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren, hat er so gesagt. Was hat Elia? Ja, was hat ihn in die Dunkelkammer reingebracht? Manchmal sind wir ja entmutigt, bedrückt und es ist uns gar nicht immer klar, warum. Ich denke, Doris heute Morgen ganz klar können sagen, warum. Es kann schon mal eine Hilfe sein, herauszufinden, warum man alles so traurig und trist aussieht im Leben. Oder besser gesagt, warum ich mich hoffnungslos in dunkel fühle. Sicher gibt es verschiedene Gründe. Bei Elia können wir einige grundlegende Ursachen für so eine Resignation und Depression erkennen. Er ist erschöpft. Ist ja auch nicht verwunderlich. Wenn wir einfach nochmal das so überlegen, was der Mann dort in derselben Zeit durchgegangen ist, das Ganze dem König Ahab gesagt hat, er soll das organisieren auf der Kammer laufen, dort oben steht, allein gegenüber den 450 Baalspriestern, wenn er allein den Altar wieder aufbaut, den Wassergraben macht, das Opfer vorbereitet, allein abknüllt und bettet, das ist doch eine ungeheure Anspannung gewesen. Und in dieser Anspannung ihn dann Gott erfahren hat, der König ist dann gegessen und er hat gebetet für Regen. Und wo die Wolken auftaucht sind, die Regenwolken, da rennt er in der Kraft vom Herrn, steht dort ausdrücklich, König Ahab etwa 30 Kilometer voraus, bis nach Jezreel, in die Ebene Jezreel zurück. Wo er vielleicht denkt, ja, jetzt kann ich mal ein bisschen ausruhen, ist die nächste Botschaft gekommen: Hallo, wir haben es gehört da im Text von der Königin Isabel. Offenbar hat der König alles erzählt und sie hat das Zepter in die Hand genommen und hat gesagt, da habe ich dann zu sagen, wenn es um das geht. Und hat Boten geschickt und gesagt, hey, wenn du morgen nicht tot bist, dann können wir Götter alles antun. Das war eine ungeheure Anspannung im Leben von Elia. Die Todesdrohung. Und die hat er ernst nehmen müssen, er hat ja die Isabel schon gekannt. Wie sie Propheten von Gott umgebracht hat, nichts gescheut hat, davor zurückgescheut hat. Und er macht sich auf Flucht immerhin etwa 140 Kilometer weit in den Süden nach Beersheba. Und von dort nochmal eine Tagesreise, allein, in die Wüste raussteht. Eben in die Wüste. Also gar keine Hoffnung. In die Wüste raus. Unterwegs hat es kein Erkon-Restaurant, kein weiches Bett oder ein Skoggi zum Trinken, sondern es war nur Hitze und Sonne und der Staub von der Straße, vom Weg und vor allem die Angst, dieser Bedrohung zu entrinnen. Verwundert uns ja dann nicht, dass er fix und fertig da unter dem Ginsterstrauch sich anlegt. Er ist erschöpft. Das ist ein Grund, wo ihn dort angebracht hat. Und Elia fokussiert an dieser Stelle auf Problem anstatt auf Gott. Ist natürlich leichter gesagt als gemacht. Aber es ist trotzdem, wir haben ihn kennengelernt als einen Mann, der vor Gott steht, der keine Angst hatte, der zum König Ahab gegangen ist. Und Gott hat ihm gesagt, er soll den Bach Krit gehen, er ist gegangen. Er hat, und dann auch wieder dem König Ahab begegnet ist. Er hat sich nicht Angst, er hat keine Angst gehabt. Er war ein Mann, der im Gebet vor Gott gestanden ist. Der das so wirklich erlebt hat. Und auch Gottes Erhörung erlebt hat in seinem Leben. Und jetzt doch auf einmal seine Blickrichtung ist voll auf das Problem, auf die Bedrohung. Die will mich fix und fertig machen, die leitet mich runter und nur noch Angst. Die Angst hat ihn gepackt. Und da sehen wir wieder den Elia, eben ein Mensch wie wir. Wie die Bibel auch sagt. Und wir können mal auch im Glauben anstehen und erleben, wie Gott hilft und erfahren Gottes Kraft. Und wenn wir gar nicht so viel später auf einmal stehen wir irgendwie unter Wolken oder denken, hey, wo ist denn eigentlich jetzt Gott an dieser Stelle? Denken wir an Petrus, der im Glauben aufs Wasser rausgegangen ist, auf Jesus geschaut hat und dann steht er, hat auf einmal auf die Wellen geschaut und dann fängt er an zu sinken. Und nur noch Jesus selber hätte ihn rausziehen können. Und so ist es eigentlich da zum Elia gegangen. Er hat auf das riesige Problem, auf die Todesdrohung reagiert und Angst gehabt. Es ist bedrohlich, wenn Leute einen bedrohen. Das ist so. Wir haben das auch erlebt in Thailand, in einem Gebiet, wo wir hin sind. Und die haben gesagt, wir sind nicht mehr gekommen. Wir haben mit unserer Medizin Leute umgebracht. Sie legen uns auch um. Wir können nachweisen, dass dem nicht so ist. Aber das nützt dann nicht. Und dann hat man schon seine Gedanken, wenn man dann wieder geht ins Gebiet hinein. Ja. Es hat aber oft dann auch einen Hintergrund, warum dass die Angst da ist. Eine Dimension in der unsichtbaren Welt. Elia ist ein gezielter Angriff von Satan ausgeliefert gewesen. Die Säbel war das Werkzeug vom Feind Gottes. Wären wir ruhig geblieben bei so einem Drohbrief? Ich weiß es nicht. Und doch können wir uns fragen, warum hat sie denn nicht gerade von Anfang an eine Terrorgruppe geschickt und ihn umgelegt? Anstatt das erste Boot. Oder? Hätte sie auch machen können. Aber irgendwo hätte sie wieder doch nicht können oder hat Angst. Auf jeden Fall, was wir sehen, ist es das Drohen, das Angstmachen. Und das ist das Mittel. Satan ist ein Angstmacher. Er weiß es und er kann uns entmutigen. Er will uns einschüchtern und zerstören. Darum ist es wichtig, dass wir zusammenstehen in solchen Situationen, wie Doris gesagt hat. Sie braucht jetzt auch unser Gebet. Dass wir miteinander reinstehen. Da, wo wir auf einmal so in eine Dunkelkammer reingeführt werden. Es gibt natürlich viele Gründe. Und ich will das auch noch nebenbei sagen, das ist also nicht eine Anleitung, wie man einfach dann so eine Depression rauskommt oder so. Gott geht mit jedem Menschen wieder seinen eigenen Weg. Aber es kann uns vielleicht einfach so Hinweise geben, wie Gott wirkt und auch bei uns kann wirken. Leben in der Dunkelkammer, sich zurückziehen. Er hat den Diener nachher in Beersheba gelassen. Er ist allein in die Wüste gegangen. Wir wissen nicht, wieso. Aber es ist oft ein typisches Verhalten. Sich zurückziehen, ich bin allein. Kann mir niemand helfen. Ich muss durch. Und es tut eigentlich so gut, wenn Leute auch aussprechen, wie sie fühlen. Warum, dass sie sich allein fühlen. Er ist allein in die Wüste gegangen. Aber Gottes Wort ermahnt uns auch im Neuen Testament, dass wir nicht allein bleiben sollen. Und er sagt im Hebräerbrief, versummet nicht die Zusammenkünfte von eurer christlichen Gemeinde, wie sich einige angewöhnt haben. Ermahnet euch gegenseitig dran zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag näher ist, an dem Jesus wiederkommt. Gemeinschaft, wenn wir ja, in der Gemeinschaft mit Jesus leben und einander auch die Freiheit geben in dieser Gemeinschaft, finde ich auch noch wichtig. Dass sie nicht einengend ist, aber es kann da sein, da wo es nötig ist. dass wir in dieser Innen leben und dass das zur Hilfe wird in unserem Leben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann natürlich sterben wollen in dieser Situation. Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Nun gut, es ist gut, dass Elia sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Er ist der Herr. Und da ist Hoffnung, wenn jemand sich an den Herr klammert. Und wir merken auch das Selbstmitleid, das irgendwo mit reinkommt. Allein, müde, hungrig und durstig leitet sich Elia unter den Strauch. Er ist irgendwie menschenmüde, vielleicht auch ein bisschen gottesmüde geworden. Er hat resigniert. Stunde von der Resignation, kennen wir das. Es hat alles noch für einen Wert. Es ändert sich ja doch nichts. Und er rettet das auch. Geifert habe ich für den Herr, den Gott von der Heerscharen. Das ist einfach eine ältere Übersetzung so. Denn Israel hat dich verloren. Deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert tötet. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie mich auch noch umhauen. Ich habe geifert. Ich habe mich voll eingesetzt für Gott. Und alles ist noch schlimmer geworden. Es ist jetzt genug, ich will jetzt sterben. Und Selbstmitleid geht ja dann, meistens geht es noch tiefer runter im Leben. Wenn Elia, wie Ezekiel vor ein paar Wochen gesagt hat, sich nicht einfach als Opfer fühlen, sondern sagen, Herr, da bin ich. Ich will in deiner Kraft Führung übernehmen. Und dem widerstehen. Wir sehen den Elia als grossen Better. Und jetzt bettet er, lass mich sterben. Lass ihn Gott sterben. Nein. Und spannend finde ich gerade noch, wie Gott Humor hat. Das ist genau der Elia, der dann letztlich nicht gestorben ist. Einer von den ganz wenigen Leuten, der nicht gestorben ist. Obwohl er bettet hat, lass mich jetzt sterben. Und das gibt doch auch Hoffnung. Und Zuversicht. Ja, Gott schenkt Leben. Gott will, dass der Elia lebt. Und wie hat er mir jetzt rausgeholfen aus dieser Dunkelkammer? Wie gesagt, das sind nicht Rezepte, sondern einfach ein paar Hinweise aus dem Text raus. Und ich glaube, Gott gibt uns einige Hinweise, wie wir wieder für neue Perspektiven gewinnen fürs Leben. Als erstes ganz einfach Ruhe, Essen und Trinken. Es braucht gar nicht so viel. Wir denken immer, Gott muss übernatürlich eingreifen. Nein, Gott sagt einfach mal, richte dein Leben so aus, dass du nicht gerade in ein Burnout reinrennst. Zum Beispiel der Sonntag, der Sabbat. Ruhe. In einer Art und Weise zur Ruhe kommen. Natürlich, es kann auch heissen, mal Skifahren, da kann man sich erholen. Aber es heisst doch einfach, erhol dich, gib dir die Ruhe, gib dir das Abschalten von dem Alltag. Gott hat das bewusst eingerichtet. Und wenn wir das laufend übergönnt und übergönnt, dürfen wir uns nicht verwundern, wenn wir nachher eine Folge tragen müssen. Also Gottes Fürsorge ist im ganz nachliegenden Bereich. Er weiß, was jeder Mensch zum Leben braucht. Und es ist dann nicht einmal so grossartig gesessen, da kommt nicht ein Steak über oder weiss ich was, sondern einfach, ganz einfach Wasser und Brot, oder? Das Lebensmittel. Also das Mittel zum Leben, das kommt darüber. Das, was er braucht in dem Moment. Und dann steht da, der Engel des Herrn hat ihn, ja, geweckt. Ich glaube, er hat ihn sanft geweckt. Stand auf, Elia, und iss. Und dann hat er wieder geschlafen. Und dann hat er nochmal Brot und Wasser bekommen. Und sagt dann nochmal, stand auf, Elia, und iss, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Und da ist Elia aufgestanden, hat gegessen und getrunken. Und dann ist er wieder 40 Tage und 40 Nächte zum Gottesberg Horeb gegangen. Und es steht ausdrücklich, dass die Nahrung ihm Kraft gehabt. Er ist nicht in der eigenen Kraft gegangen. Sehr spannend zu sehen, das steht vom Karmel oben runter bis auf Jezreel. dass Gott ihm Kraft gegeben hat. Und vom Ginsterstrauch bis zum Horeb steht wieder ausdrücklich, dass Gott das Nahrung ihm Kraft gegeben hat. Zwischen denen die Flucht, dort steht nichts. Dort hat er sich auch voll aufs Vorausgehabt. Vielleicht in eigener Kraft, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall war es sicher sehr anstrengend gewesen. So oder so. Ja. Und der Engel des Herrn, da kommt jemand mal vor, der Begriff im Alten Testament, und ist eigentlich ein Typus auf Jesus Christus. Das Wasser und das Brot, das er ihm gereicht hat, ist das lebendige Wasser, von dem Jesus redet. Und das Brot vom Leben, Nahrung, hat Elia damals schon gestärkt. Zum Berg von der Offenbarung gekommen. Jetzt ist er nicht mehr auf der Flucht, sondern der Weg. Er ist wieder auf dem Weg mit Gott. Und er geht nicht irgendwo hin, sondern an den Berg, wo Gott sich offenbart hat, dem Volk Israel, wo das Volk Israel auch die 10 Gebote bekommen hat, wo er sich offenbart hat. Wo er sein Volk berufen hat, dass es Volk werden soll von Priester für alle Völker. Im 2. Mose 19, 5 und 6 steht das ausdrücklich. Und Elia soll dort Gott neu begegnen. Und ich glaube, so wie der Elia am Berg, wie Gott ihn dort an den Berg von der Offenbarung geführt hat, so will uns Gott immer wieder ans Kreuz von Golgatha, an den Ort von der Offenbarung von der Liebe Gottes führen. Für uns Menschen vom Neuen Testament heisst es, Jesus neu entdecken, ein tieferes Verständnis bekommen für das, was er gemacht hat am Kreuz. Wo seine Liebe zu uns Menschen so offenbar wird. Der Ort von der geschichtlichen Offenbarung Gottes ist für den Elia wie für jeden Glaubenden Hilfe, auch in der Resignation, weil sich das nicht ändert. Der Kreuzestod und der Sieg von Ostern sind objektive Wahrheiten, die bestehen und bleiben ganz unabhängig von unserem eigenen Ergo. Am Berg von der Offenbarung Gottes redet der Herr zum Elia und fragt ihn, wo er dort in die Höhle hineingegangen ist, Elia, was tust du da? Das ist das Bild, die beiden Bilder, die ich hier zeige heute Morgen, sind vom Siegerköder. Was tust du da? Gott überhäuft ihn nicht mit Vorwürfen. Hey Elia, was ist los? Jetzt hast du dich schon wieder verkrochen. Sondern er gibt ihm Gelegenheit, sich auszusprechen. Das Aussprechen von der Not. Das können sagen, was los ist. Geifert habe ich für den Herrn. Der Gott von der Heerscharen. Er sagt es das zweite Mal genau das gleiche wie das erste Mal. Er ist eigentlich kein Schritt weiter an dieser Stelle, aber er sagt es einfach nochmal. Und er kann es aussprechen. Das ist meine Not. Hey, hörst du mich? Hörst du mich, Gott? Und da dürfen wir auch von Gott. Wir können das aussprechen. Wir dürfen nicht bloß einmal, wir dürfen es dann nochmal sagen. Und so. Der Elia nimmt die Gelegenheit wahr, sein Herz nach aussen zu kehren. Und es sind nicht besonders geistliche Worte, die der Mann Gottes jetzt hier ausspricht. Einfach eine subjektive Wahrnehmung von der Sache. Und es geht Gott ja auch nicht darum, dass er mal die genauen Informationen hat von Elia noch von uns. Er weiß ja, was los ist. Aber Gott weiß auch, dass es uns gut tut, wenn wir es aussprechen können. Wenn wir es ihm sagen können. Und er freut sich auch darüber, wenn wir zu ihm kommen als seine Kinder. Wenn wir denken, wir vielleicht, ja nein, das kann ich ja Gott so nicht sagen. Nein, ich will auch alles schöne, fromme Worte packen. Das stimmt eigentlich nie nicht. Wir dürfen so sagen, wie es uns ums Herz ist. Manchmal schmerzt unser Herz und wir sagen mit eiserner Miene, Gott, ich lobe dich. Und dann merken wir, ja, irgendwo stimmt da etwas nicht ganz überein. Aber es ist sicher ein guter Ansatz, wenn wir wieder anfangen, wenn Gott loben, über dem, was er ist, und uns auf das ausrichten. Objektiv gesehen, hat ja das, was der Elia dort sagt, ist nicht einmal wahr gewesen. Er hat gesagt, ich bin allein übrig geblieben, ganz allein. Aber Gott korrigiert ihn an dieser Stelle jetzt nicht gerade. kann einfach mal alles sagen, wie es ist. Und da möchte ich eigentlich auch ermutigen, uns selber immer wieder das sagen, was uns bewegt vor Gott. Und oft ist es auch hilfreich, wenn wir es jemandem sagen können, wo wir das Vertrauen haben und vielleicht miteinander vor Gott kommen und beten. Ich möchte an dieser Stelle einfach danken, letzten Sonntag, fürs Gebet. Es ist wirklich viel besser jetzt gegangen, diese Woche. Und das ist auch ein Geschenk. Ja, dass wir unseren Frust, unsere Enttäuschung, alles können Gott sagen. Auch wie es jetzt Doris heute Morgen tut. Dass wir es einfach wirklich sagen können. Und dann wissen wir auch, und dann können wir auch einstehen. Und sonst bleiben wir im Dunkeln, oder? Miteinander. Wir wissen nichts voneinander. Und wenn, als nächster Schritt, einen neuen Auftrag empfangen. Da gab ihm daher einen neuen Auftrag. Elia geht den Weg durch die Wüste wieder zurück. Zuerst muss er nochmal zurückkommen. Gott hat ihm das gezeigt, die Wüste durch. Aber er muss nicht zurück zum Ahab. Er muss nicht zu der Isabel, sondern weiter nach Damaskus. Und dort soll er den Hazael zum König von Syrien salben. Der Hazael, die Syrer sind dort mal ein Volk gewesen, das mit dem Nordreich Israel im Kampf war oft. Und er hat auch das Gericht nachher müssen vollbringen. Und dann sagt er, nachher soll er die Jehu salben, anstelle von Ahab. Also die Sebzeit läuft auch ab. Ahab, Isabel. Und als drittes muss er noch für sich selber einen Nachfolger salben. Vielleicht sagt Gott auch ein bisschen, ja, Elia, weißt du, bist nicht der Einzige. Es ist da schon wieder jemand parat, in deine Fußstapfen zu stehen. Und es geht weiter. Auch mit meinem Volk. Und schau, nimm dich nicht zu wichtig. Natürlich bist du wichtig, aber nicht, du bist nicht ganz der Einzige. Es hat noch andere, die das auch drin hineinstehen, die ich bereit habe für dich. Und ich glaube auch, dass das irgendwie auch entspannend sein kann, wenn wir einfach wissen, ja, auch Gemeinde da. Es ist Gottes Gemeinde und Gott führt uns weiter. Wir können uns einsetzen dafür und das sollen wir auch. Aber letztlich Erfolg oder Misserfolg ist nicht nur einfach von uns abhängig, sondern wir sind auch in Gottes Hand. Und dem können wir vertrauen. Und wir können weitergehen miteinander. Und dann gibt er noch die folgende Hilfe. Einfach so am Schluss, den ganz am Schluss, Vers 18. Ich aber will in Israel 7000 übrig lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Götzen Baal. Erst jetzt sagt Gott ihm noch, hey, ja, du bist nicht der Einzige. Ich glaube nicht, dass Elia denkt, dass es 7000 sind. Aber ich glaube, dass es für ihn eine Ermutigung war. Auch sein Dienst war nicht vergeblich. Und viele haben auf Elia geschaut, vielleicht gewartet, wo er ist, nach dem Kamel-Erlebnis, wo er dann verschwunden ist. Und dann schenkt ihm eben Gott den Auftrag und Elia geht. Er nimmt es wieder unter die Füße. Er tretet raus aus seiner Höhle. Aus seiner Dunkelkammer. Er lässt sich eine neue Perspektive geben. Es ist ja oft so, dass eine Krise uns zum Gleis auswirft. Und das ist sehr schwierig und kann auch sehr schmerzhaft sein. Weil wir eben nicht mehr im Gleis sind, wo wir jetzt gerne gehen würden. Aber es ist immer auch eine Chance. Gott schenkt dem Elia einen neuen Auftrag. Er führt ihn wieder aufs Gleis. Er sagt, geh wieder zurück und dann geh einen neuen Weg. Ich bin mit dir. Ich gehe mit dir. Und so kann auch Krise zur Chance werden in unserem Leben. Dass Gott sagt, ja, du bist jetzt den Weg gegangen bis dahin, aber jetzt weisst du dran. Wenn es uns gut geht, dann wird man am liebsten, dass es immer so läuft, oder? Und wenn es eine Krise gibt, dann müssen wir uns wirklich hinterfragen und sagen, Herr, was ist jetzt dran? Und Das ist immer die Gelegenheit, noch näher zu Jesus zu kommen, noch besser auf ihn zu hören und zu schauen, was ist der Weg vorwärts. Tritt aus deiner Höhle raus, hat Gott zum Elia gesagt, als er dort in dieser Höhle rein war, auf dem Horeb. Tritt raus. Und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Komm aus der Höhle vom Selbstmitleid, von der Enttäuschung, von der Resignation, von der Bitterkeit, von der Scham. Ich habe doch nichts. Von der Gleichgültigkeit oder was immer. Ja, in welcher Höhle befindest du dich vielleicht? Vielleicht auch nicht. Vielleicht geht es dir auch wirklich super gut. Das ist auch super gut und es ist auch schön. Komm raus. Komm aus der Höhle raus und tritt ins Licht von Jesus Christus. Schau, was Gott am Kreuz tut für dich. Erkenne seine Liebe und bleib nicht in der Dunkelkammer, sondern wir dürfen ihm bekennen, was uns Mühe macht. Dunkle Gedanken. Und Gott sagt, ich will an dir vorbeigehen. Ich finde das sehr spannend. Im Alten Testament heisst es vom Volk Israel, Gott sei an ihm vorbeigegangen. Dort, wo der Gerichtsengel durch Ägypten gegangen ist. All die Häuser, wo das Blut vom Lamm angestrichen hatten, der Türpfosten, ist der Engel vorbeigegangen. Und da sagt Gott zum Elia, ich gehe an dir vorbei. Und dann, was passiert? Es kracht, der Felsen kracht, es erdbebt, alles Zeichen vom Gericht, ein Feuer kommt, ein läuterndes Feuer. Auch dort war Gott nicht drin. Er ist vorbeigegangen. Das Gericht ist an Elia vorbeigegangen. Und dann das leise Säuseln. Und dort war Gott drin. Dort begegnet ihm der Herr in seiner Barmherzigkeit. Und so ist das eigentlich auch heute. Wer von Gott tritt am Kreuz, an dem geht das Gericht Gottes vorbei. Weil das Gericht Gottes ist am Kreuz passiert. Und jeder Mensch, der dort kommt, muss das Gericht nicht mehr erleben. Das ist wie, das haben wir immer so bildlich erlebt in Thailand, wenn es einmal die Feuer gegeben hat in den Wäldern, oder? Und dann kann es, wenn man größere Feuer gegeben hat, dann muss man schauen, was mache ich jetzt? Der sicherste Platz ist dort, wo es schon brennt hat. Wenn du mal dort bist, dann hast du nichts mehr müssen fürchten. Und das ist eigentlich da auch so. Der sicherste Platz ist beim Kreuz von Jesus. Weil das Gericht schon war. Und da beim Elia ist vorbeigegangen. Und Gott redet zu ihm nicht in der Laute, sondern ganz leise. Und redet zu ihm. Vielleicht möchtest du deine Not rausschreien, wie der Elia. Oder du willst mit dem Psalmist beten, wie Jesus am Kreuz das Wort aufgenommen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nochmal, Gott will, dass wir ihn anrufen, dass wir zu ihm kommen, dass wir das aussprechen in aller Freiheit, dass wir nicht bei uns stehen bleiben, dass wir nicht bei den Problemen stehen bleiben, sondern dass wir das können ihm sagen können. Auch heute Morgen. Für das sind wir da. Das heisst ja Gemeinschaft. Gemeinschaft ist ja nicht, dass wir da sitzen, jeder für sich und dann jeder für sich heimgeht. Sondern Gemeinschaft heisst auch, dass man miteinander austauscht. Dass man füreinander betet. Aber auch Freiheit hat zum Heimgehen, natürlich. Vielleicht will ich die heim, allein mit Gott das ausmachen. Aber Gemeinschaft heisst, jawohl, ich vertraue. Ich vertraue Gott, ich vertraue dir. Und ich glaube, dass Gott das immer besonders segnet, wenn wir zu einem Bruder, zu einer Schwester herangehen und unser Herz teilen und füreinander beten. Ich bin überzeugt, dass Gottes Geist das braucht, auch zur Heilung. Auch aus der Dunkelkammer rauszutreten, und das ist halt nicht ein einfacher Schritt. Oder? Wir können Lichter, wenn wir mal wieder im Licht sind, können wir dann schon sagen, ist dort dunkel gewesen. Aber wenn wir drin sind, es ausdrücken, das fällt uns, glaube ich, allen ziemlich schwer. Und trotzdem, ich möchte Mut machen dazu. Komm raus, tritt auf den Berg von der Herr, komm raus und tritt ins Licht vor das Kreuz Jesus. Heute Morgen treten wir wieder zum Abendmahl. Wir haben da ein bisschen umgestellt einmal. Das bewusst einmal einfach in das Kreuz gestellt. Und wenn wir zum Abendmahl kommen, dass wir einfach dort still werden können. Und sagen, Herr, ich bin vor dir. Ich will Gemeinschaft haben mit dir. Und wenn du Jesus in dein Leben schon eingeladen hast, dann möchte ich ganz herzlich einladen, an dem Mahl teilzunehmen. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann möchte ich ganz herzlich einladen, Jesus in dein Leben einzuladen. Im Gebet. Und sagen, jawohl, ich bin so weit, Herr, komm du in mein Leben hinein. Und dann bist du auch eingeladen zum Abendmahl. Aber einfach hingehen, bloß weil alle gehen, würde ich eh noch ein bisschen davor sagen, nein, das ist es eigentlich nicht. Ich will gehen, weil ich weiß, Gott vergibt mir. Jesus hat mir vergeben. Und darum stehe ich da. Und wenn wir in dieser Haltung kommen, bist du ganz herzlich eingeladen. An dem Abendmahl teilnehmen. Ja. Jesus hat ja das Brot genommen. Und er hat es gebrochen. Und er hat gesagt, das ist mein Leib. Gebrochen für dich. Gebrochen am Kreuz. Nimm und iss. Und er hat den Saft von der Traube genommen, den Kelch, und hat gesagt, das ist der neue Bund. Mein Blut, der neue Bund. Mit dir. Das heisst, zur Vergebung von der Schuld, sagt er dort. Das Blut Jesu, das uns rein macht. Und er hat gesagt, nimm das zu meinem Gedächtnis. Das heisst, wir erinnern uns an das. An das Geschehen, das passiert ist. Und so, wenn wir vor Gott reden und erwarten, dass er eben auch in unser Leben hinein kommt und die Kraft schenkt und das Weitergehen mit ihm rausgetreten aus der Dunkelkammer. Es klingt nicht immer gerade so auf Anhieb, aber trotzdem wissen, nein, du bist da, dein Licht, und mit dem will ich leben, und mit dem gehe ich. Wir wollen jetzt noch danken für die Gabe. Anschliessend singen wir ein Lied. Und dann wird ein bisschen Zeit sein, Musik. Und wird Zeit sein, wo wir auch füreinander beten können, wo du auf jemanden zugehen kannst, den du vielleicht kennst. Werden auch ein paar Leute hineinstehen. Meine Frau Beatrice. Johanna wärst du auch parat. Und der Walti. Ja. Aber ihr könnt einfach auch selber wählen, zu wem das gehen will. Reini. Das sind Leute, die dahin stehen, wo man hingehen kann und sein Herz ausschütten. Oder eben dann der Führer kommen und essen und trinken und wieder am Platz gehen. Und nehmen uns da Zeit dazu. Wir beten noch. Vater im Himmel, wir danken dir, was du uns sagst, durch die Geschichte von Elia, auch in unser Leben hinein. Wenn wir sind, wollen wir die Elia sein, wie auf dem Berg Karmel. Wir wollen dein Feuer sehen, Erweckung. Und wenn wir sind, wollen wir Elia wie dort unter dem Ginsterstrauch oder wie in der Höhle. Danke, dass du uns Menschen kennst. Und wir wollen einfach an dem Morgen vor dich kommen, Jesus Christus, sagen, ja, tu unsere Dunkelkammer auf, erhell du sie mit deinem Licht. Komm du rein. Lass mich verstehen, was du willst. Auch mit meinem Leben. Wir loben und preisen dich dafür und danken dir für deine Gegenwart. Dass du da bist durch deinen guten Heiligen Geist. Dass du da bist, auch in dem Feiern von dem Abendmahl. Bitte um deinen Segen, Jesus. Amen.